will noch mal kurz beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass, wie gerade schon gesagt, dass du unsere Herzen von dir faszinierst, auch in dem, worum es heute geht, dass du uns deinen Blickwinkel gibst für deine Kirche, für das, was du tust in deiner Kirche und für unsere Geschwister im Glauben. Ja, heute will ich den ersten Teil von unserer Serie Warum Gebetshaus, biblische Fundamente darbringen oder lehren. Und zwar ist der erste Teil jetzt vielleicht nicht unbedingt was typisch ist für Gebetshaus allgemein, für das Ding rund um die Uhr beten, bei Tag und bei Nacht. Aber es ist was in den letzten Monaten für uns als Gruppe einfach sehr wichtig geworden ist und was so hervorgehoben wurde. Und das hat zu tun mit Einheit und Ökumene, Einheit im Leib Christi. Und wie ihr vielleicht wisst, ist es nichts Selbstverständliches. Wir sagen es so einfach, ja, Einheit, wir wollen unter Christen eins sein. Und wir haben hier in Landsberg echt ein ziemlich gutes Fundament von dem, was hier schon alles passiert ist im Hinblick auf eins sein zwischen den verschiedenen Kirchen, aufeinander zugehen. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, glaube ich, an dem Jesus sich wünscht, dass wir als Kirche im Allgemeinen sind. Er betet so, Gott, ich wünsche mir, ich bitte dich, dass du meine Nachfolger, die Jünger, dass du sie eins machst, so wie du und ich eins sind. Und die Tiefe von dieser Art von Einheit, die kann uns, glaube ich, in der Fülle überhaupt nicht bewusst sein in diesem Leben. So die Art und Weise, wie Jesus mit dem Vater eins ist, das ist unzertrennlich. Das ist wirklich dieses, er ist das absolute Abbild von dem Vater. Er ist eins mit ihm. Er ist in Gemeinschaft mit ihm. Von Ewigkeiten her, bevor die Welt erschaffen wurde, war er bei dem Vater und war eins mit ihm. Und so ist sein Verlangen auch, dass wir untereinander eins sind. Und ich will eine kurze Geschichte davon geben, wie das in der Kirche bisher so aussieht mit der Einheit. Und wenn man sich das so anschaut, merkt man, es ist echt nicht selbstverständlich, dass Leute heutzutage solche Sachen wie Ökumene und zusammen Gottesdienste feiern und aufeinander zugehen, dass wir sowas erleben. Wenn man vorne anfängt im Neuen Testament, sieht man schon oft, dass die Kirchen damals schon Schwierigkeiten hatten mit diesem Thema. Wir sehen, dass die Juden Christen und die Heidenchristen die ganze Zeit irgendwelche Streitigkeiten hatten, weil die Juden Christen gemeint haben, hey, die sollten auch auf unsere ganzen Reinheitsgebote und so Acht geben und das alles einhalten. Und dann haben die ihr Konzil gehabt und haben entschieden, okay, muss nicht sein, was erlegen wir denen auf? Und es ist einfach, da hat man schon so am Anfang gesehen, okay, da gab es echt Schwierigkeiten, eins zu sein miteinander. Und es hat sich auch ehrlich gesagt nicht viel verbessert, weil wenn man 200 Jahre vorspult, wir wissen nicht genau, wie das alles passiert ist, aber da sieht man dann schon, dass die Christen eigentlich ihr jüdisches Erbe komplett über Bord geworfen haben. Die konnten ihre Muttersprache, sozusagen das Hebräisch konnten sie nicht mehr, sie hatten keinen Bezug wirklich mehr zur jüdischen Kultur. Und es kommen ein paar langweilige Kirchendaten, okay, ist nicht für alle langweilig, manche finden es auch ganz interessant. Also ich finde es interessant, einfach so ein bisschen zu sehen, wo denkt ihr, war der erste Bruch innerhalb der Kirche, wo es jetzt nicht mit der jüdischen Kirche geht, sondern innerhalb der Kirche, wer weiß ungefähr, wann da die erste Spaltung war. Ja, genau, das erste Konzil, Konzil von Ephesus 431, da ging es schon los mit dem Bruch mit den altorientalischen Kirchen. Das war noch verhältnismäßig klein, Vor allen Dingen so 4%, die gesagt haben, okay, wir glauben nicht, dass irgendwie, ich weiß nicht genau, was es war, aber da hat sich dann, haben sich die ersten Kirchen abgespalten oder, und dann, paar hundert Jahre später, 1054, war der Riesenbruch, der erste richtig große Bruch, wo Ost- und Westkirche auseinandergegangen sind. Und es war im Endeffekt, dass die beiden Vertreter von der sozusagen der katholischen Kirche da und der orthodoxen Kirche beide gesagt haben, ihr gehört nicht zum Leib Christi dazu. Und das ist echt eine tragische Sache. Das war dann relativ schnell danach, dass sie gesagt haben, okay, machen wir alles wieder rückgängig, war vielleicht doch nicht so gemeint. Ging aber nicht so einfach, wie sie sich gedacht haben. Auf jeden Fall ist dann seitdem, im Endeffekt gibt es diesen Bruch zwischen Ostkirche und Westkirche, der auch heute noch ziemlich stark besteht, obwohl sie, sag ich mal, aus jetzt freikirchlicher Sicht relativ ähnlich sind. Wenn man da die Einzelnen fragt, dann sieht das ganz anders aus. Aber dieser Bruch ist heute noch da. Und dann natürlich der bekannteste, die Reformation 1517, wo Martin Luther eigentlich die Kirche reformieren wollte, aber das irgendwie nicht so richtig geklappt hat und sich dann eine neue Kirche daraus gebildet hat. Und danach kann man in der Kirchengeschichte nur sehen, okay, danach gab es eine Trennung nach der anderen, vor allem im protestantischen Bereich, weil dann daraus alle möglichen Splittergruppen entstanden sind. Heutzutage gibt es nach Wikipedia und ähnlichem 30.000 verschiedene Denominationen, was auch immer das genau heißen soll. Also es ist einfach nicht selbstverständlich, dass wir eins sind. Und bis vor kurzem, wisst ihr vielleicht, in Irland haben sich auch noch die Evangelischen und die Katholiken gegeneinander bekriegt und bekämpft. Das ist also, und das in der westlichen zivilen Welt, also wir sind echt privilegiert, hier überhaupt bei uns über dieses Thema so offen und so normal reden zu können. Erstmal das so vorweg. Es ist ein riesen Geschenk. Jetzt will ich euch eine kurze Geschichte erzählen von einer Frau, einer Ordensschwester aus Italien, die hieß Elena Guerra. Die hat 1890 angefangen, dem Papst Leo damals Briefe zu schreiben. Und zwar fand sie, dass in der katholischen Kirche der Heilige Geist irgendwie nicht so richtig betont wird und nicht genug betont wird. Und hat dann angefangen, Briefe zu schreiben. Die hatte einen Orden geleitet, hatte dadurch auch ein bisschen Einfluss und hat eben ihm Briefe geschrieben, in dem sie gesagt hat, hey, der Heilige Geist soll doch mal ein bisschen mehr betont werden in der katholischen Kirche. Und daraufhin hat der Papst dann auch ein Schreiben verfasst über den Heiligen Geist, warum der so toll ist und was nicht alles. Aber es war ihr nicht genug, also hat sie noch mehr Briefe geschrieben und irgendwann hat er sich dazu überreden lassen, eine sogenannte Pfingstnovene einzuführen. Das wird jetzt für alle Nicht-Katholiken wahrscheinlich nicht viel sagen, aber ich finde es was absolut Krasses und Kraftvolles. Es ist nämlich 9 Tage vor Pfingsten sollen alle Katholiken täglich für die Ausgießung des Heiligen Geistes beten. Und das machen die seither. Seit mehr als 100 Jahren passiert es. Und die Auswirkungen davon sind nicht, haben sich nicht lange auf sich warten lassen, weil sie hat dann auch dem Papst geschrieben, dass er doch das neue Jahrhundert vielleicht dem Heiligen Geist widmen könnte. Das hat er dann auch gemacht, 1901 vom Petersplatz aus und hat gesagt, dieses neue Jahr wollen wir dem Heiligen Geist widmen und um die Ausgießung des Geistes beten. Interessanterweise ist genau gleichzeitig in USA haben die Leute angefangen, oder da gab's eine Studentin in der Bibelschule, die hat gesagt, hey, hier in der Bibel steht irgendwas von Hand auflegen und Heiligen Geist, macht es doch mal für mich. Die haben für sie gebetet und sie hat angefangen, in Sprachen zu reden. Ganz crazy, weil es niemand wirklich kannte und alle waren ein bisschen verwundert. Und dann haben aber andere gesagt, ja, betet für mich auch mal. Und dann haben andere angefangen, in Sprachen zu reden. Und dann sind ein paar von den Leuten runter nach Azusa Street gegangen und dort gab es dann diese Riesenerweckung. Also ich sag jetzt nicht, dass diese Nonne die einzige und der Papst, dass es das einzige ist, was das irgendwie ausgelöst hat, aber ich finde es sehr interessant, diese Verbindung und wie Gott eigentlich aus der katholischen Kirche raus so die Antwort auf die Gebete von dieser Nonne und von den Aussprachen des Papstes wo ganz anders erhört hat. Überhaupt nicht in der katholischen Kirche erstmal, sondern woanders. Und da hat es dann richtig angefangen mit den ganzen charismatischen Bewegungen und Sachen. Und diese Nonne hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass das dass die Ausgießung des Heiligen Geistes ganz viel mit der Einheit der Kirche zu tun haben wird. Und das finde ich sehr interessant. Ich will mal hier ein Bild hinmalen, was diese ganze Sache ein bisschen verdeutlichen soll.
Wahrscheinlich ist proportional nicht ganz so wichtig, aber es gibt ja überall noch andere kleine Kirchen. Ich habe es mal relativ überschaulich gelassen. Da könnte man noch viel mehr reinmachen, aber das lassen wir jetzt mal so. Und hier den ganzen verschiedenen Denominationen, okay, Denominationen gibt es überall. Er ist das Zentrum von allem, was all diese machen. Die haben vielleicht Trennungen zwischeneinander, aber das Zentrum von allem ist Jesus. Und jetzt ist es so, dass in dieser ganzen charismatischen Bewegung weltweit, die sich in den letzten 100 Jahren so ereignet hat, die nicht nur in den Freikirchen geblieben ist. 1976 hat auch beim Konzil wurde ein Statement gemacht in der katholischen Kirche, dass der Heilige Geist und die Charismen und alles dem mehr Raum gegeben werden soll. Und da hat sich dann auch die charismatische Bewegung in der katholischen Kirche entwickelt. Und es gibt in allen Denominationen fast Menschen, die charismatisch geprägt sind und die im Heiligen Geist mehr Raum geben wollen.
Und das finde ich sehr interessant, weil diese Ordensschwester gesagt hat, sie glaubt, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes sehr connected, sehr verbunden ist mit der Einheit der Christen. Und das stimmt, weil wenn man irgendwo jetzt in ein anderes Land fährt, ob nach Brasilien oder nach China oder sonst wohin, wenn ein charismatischer Christ einen anderen charismatischen Christ trifft, sind die sofort klickt und es ist Das ist kein Stress, ob der jetzt Katholik ist oder evangelisch oder sonst was. Da ist sofort irgendwie so eine Herzensverbindung da. Was der Pfarrer Nitz neulich gesagt hat, als wir dort im Kirchenvorstand waren, was mich sehr, was es sehr auf den Punkt bringt, ist, was er gesagt hat, ist, dass die Einheit zwischen den charismatischen Christen und den traditionell geprägten Christen eigentlich viel schwerer ist als die Einheit zwischeneinander unter den verschiedenen Denominationen. Das heißt, sagen wir mal, hier gibt es ein paar charismatische Leute und hier gibt es ein paar charismatische Leute und hier und hier und hier. Und jetzt ist es so, zum Beispiel, wenn das hier die Katholiken sind und das hier die evangelischen oder protestantischen, dann ist es für einen katholischen, traditionell geprägten Christen einfacher, sich mit einem evangelisch traditionell geprägten Christen zu identifizieren, als mit einem katholischen charismatisch geprägten Christen. Also so hat er das in Gesprächen mit katholischen Kollegen irgendwie herausgefunden. Und ich habe das irgendwie über eine Zeit schon gemerkt, aber ich konnte es nicht so richtig in Worte fassen. Und als er das gesagt hat, ist mir das echt so, wow, das stimmt. Die Einheit zwischen traditionell geprägten Christen und charismatisch geprägten Christen ist manchmal einiges schwerer als die zwischen den Denominationen. Und ich sehe das jetzt einfach mal als Herausforderung an. Wir waren letzte Woche in St. Ottilien, die Susanne und ich und ein paar andere. Da war nämlich das, wie nennt man das? Die Dekanatsversammlung, Dekanatskonferenz, genau. Und über ziemlich verrückte Umstände wurden wir eingeladen, dort das Gebetshaus vorzustellen, was ziemlich verrückt ist an sich schon, weil wir aus dem charismatischen Hintergrund kommen. Natürlich haben wir das Verlangen nach Einheit, aber das haben die anscheinend irgendwie gecheckt und haben gesagt, okay, stellt es mal vor und dann können wir Fragen stellen und drüber reden. Und das haben wir gemacht. Und ich konnte selbst in den kritischen Fragen von Leuten, die eher traditionell geprägt sind, ich konnte echt das Herz sehen, was eine gesunde Kirche einfach will. Wo Leute gesagt haben, boah, ich habe Leute gesehen, die sind verletzt worden aus dieser Bewegung und sie haben sich damit befasst, aber hatten wirklich so diesen Wunsch, so hey, wir wollen, dass es gesund ist. Und deswegen hatten sie oft diese kritischen Fragen. Und auf der einen Seite freut es mich, auf der anderen Seite finde ich es schade, dass bei vielen immer noch eine sehr starke Skepsis dem Ganzen gegenübersteht. Ist aber in Ordnung. Genau, ich glaube, dass Gott da auch was tut und dass Gott die Einheit auch zwischen Tradition und oder traditionell geprägten Christen und charismatisch geprägten Christen herstellen wird. Also wie vorher gesagt, der Ist-Stand im Moment ist zwar schon einiges besser als noch vor 20 Jahren oder vor 50 oder vor 100 Jahren. Es hat sich unglaublich viel getan, aber es ist immer noch ein langer Weg, bis wir wirklich eins sein können. Ich will die Frage stellen, warum ist das Gebetshaus so bedeutend und die Gebetshausbewegung so bedeutend in dieser Herausforderung der Einheit zwischen den Christen? Da will ich was vorlesen, auch aus katholischer Richtung. Und zwar hat der Papst Johannes Paul II. Eine Enzyklika verfasst über die Einheit und die Ökumene. Und die heißt Ut Unum Sint. Keine Ahnung, was das heißt, um ehrlich zu sein. Damit sie eins sind. Dankeschön. Damit sie eins sind. Und was er darin schreibt, ist richtig faszinierend und radikal, würde ich schon fast sagen. Ich lese einfach alles vor, es ist ein bisschen länger, aber lasst euch das echt auf den Ohren zergehen, was er da schreibt. Das ist so schön. Also es fängt erstmal so an. Die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens ist in Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen als Seele der ganzen ökumenischen Bewegung anzusehen. Okay, er heißt Bekehrung und Gebet ist die Seele der ökumenischen Bewegung. Sie kann mit Recht geistlicher Ökumenismus genannt werden. So, jetzt kommt was bisschen Poetisches, was aber eben deswegen sehr schön ist. Man schreitet auf dem Weg, der zur Bekehrung der Herzen führt, zum Rhythmus der Liebe voran, die sich Gott und zugleich den Brüdern zuwendet. Allen Brüdern, auch jenen, die sich nicht in voller Gemeinschaft mit uns befinden. Aus der Liebe entsteht die Sehnsucht nach der Einheit auch bei denen, die das Erfordernis der Einheit stets ignoriert haben. Das heißt, er sagt, aus der Liebe merken die Leute, die eigentlich gar nicht eins sein mit anderen wollen, dass das tief in ihnen doch da was ist, was sich nach dieser Einheit sehnt. Wenn wir uns lieben, sind wir bestrebt, unsere Gemeinschaft zu vertiefen, sie auf die Vollkommenheit hin auszurichten. Die Liebe wendet sich an Gott als vollkommene Quelle der Gemeinschaft, die Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, um daraus die Kraft zu schöpfen, die Gemeinsamkeit unter den Menschen und Gemeinschaften zu wecken oder sie den getrennten Christen wiederherzustellen. Unter den getrennten Christen wiederherzustellen. Die Liebe ist der tiefe Strom, der den Prozess auf die Einheit hin belebt und mit Kraft erfüllt. Und jetzt kommt's. Diese Liebe findet ihren vollendetsten Ausdruck im gemeinsamen Gebet. Also der Papst sagt hier, wenn wir zusammenkommen und zusammen beten als katholische, evangelische Freikirchler, dann ist es einer der vollendetste Ausdruck der Liebe, die wir füreinander haben können. Deswegen Gebetshaus. Weil es einen Ort braucht, wo es nicht nur mal für ein Event wir was zusammen machen, wo wir mal einmal im Jahr oder hier mal einen Gottesdienst zusammen machen, sondern wo kontinuierlich diese Einheit gelebt wird, wo kontinuierlich Leute aus den verschiedenen Konfessionen und Denominationen zusammenkommen, um sich um Jesus zu versammeln. Und ich finde das Bild ganz interessant, wenn man sich anschaut, wenn Jesus das Zentrum ist und wir hier außen rum sind, je näher wir uns ihm nähern, also je näher wir ihm kommen, wenn alle, die hier sind, immer näher zu ihm gezogen werden, desto mehr enger wird's. Also wenn wir jetzt alle hier sagen, in dem Raum sagen würden, okay, hier ist es der Mittelpunkt und wir alle stehen jetzt auf und gehen so nah zum Mittelpunkt, wie wir können, dann haben wir plötzlich nicht mehr so viel Platz um uns rum. Das heißt, wenn wir nah an Jesus sein wollen, dann müssen wir zusammenrücken. Dann, je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr wird die Einheit passieren müssen. Einfach jetzt mal von diesem Bild her. Und ich glaube, desto mehr werden auch diese Mauern und diese Trennungen, die noch zwischen uns da sind, kleiner werden und weniger wichtig. Im Endeffekt soll Gebetshaus genau hier um Jesus herum hier einen Ort schaffen, der von allen offen ist, für alle offen ist. Wo wir uns um Jesus rum versammeln und miteinander Gemeinschaft haben. Somit sehe ich das, dass Einheit, echte Einheit, wirklich nur möglich ist mit Jesus als Zentrum. Mit allem anderen als Fokuspunkt, glaube ich, werden wir da nicht wirklich hinkommen. Und deswegen glaube ich an das Konzept Gebetshaus. Deswegen glaube ich dran, dass Gebetshäuser die Einheit wirklich, das ist wie so ein Gewächshaus für die Einheit, so ein Boost, wo davor einfach nur punktuell Veranstaltungen stattfinden, dass es ein Ort wird, wo Einheit konkret gelebt wird. Jetzt ist es aber so, dass gemeinsam beten nicht alles ist. Das haben wir auch gemerkt in den letzten Monaten besonders. Wir haben gemerkt, dass selbst beim gemeinsamen Gebet und wenn man zusammen ist als verschiedene Christen, dann merkt man auch plötzlich, wie anders die anderen sind. Und das ist manchmal echt unangenehm. Ich habe das bei dem Infoabend schon erwähnt, so wir Menschen, wir lieben es, in unserer kleinen Gruppe zu bleiben, wo alles angenehm ist und wo alle gleich denken wie wir, weil dann kann man sich die ganze Zeit drin bestärken, wie recht wir doch alle haben. Aber wenn da jetzt plötzlich jemand anders daherkommt und der hat eine komplett andere Meinung, aber irgendwie sehe ich, hey, der liebt Jesus auch, dann muss ich mich plötzlich so ein bisschen damit auseinandersetzen, okay, ist meine Meinung jetzt falsch oder ist ihm seine Meinung falsch oder was ist denn jetzt los? Da bin ich ja ganz verwirrt. Aber solche Begegnungen sind so wichtig, weil alles Interessante und alles, was sich nach Leben anfühlt, passiert außerhalb unserer Komfortzone. Wenn man sich anschaut, die ganzen Extremsportarten, die es gibt, warum machen das Leute? Warum gibt sich das jemand, dass er rausgeht und einen Berg hochklettert, der super steil ist und wo wenig Sicherung da ist und keine Ahnung, Leute, die mit abartiger Geschwindigkeit einen Berg mit BMX runterfahren oder was weiß ich, warum machen solche Leute sowas? Man könnte auch zu Hause im Wohnzimmer sitzen und einen Film anschauen. Irgendwie ist da was bei solchen Sachen, wo die Leute sich lebendig fühlen. Wenn sie irgendwas machen, was sie herausfordert, was sie aus diesem lethargischen Komfortzone rausbringt, ist es irgendwie, fühlt sich das mehr nach Leben an. Und so, glaube ich, ist es auch für uns, wenn wir uns rauswagen aus unseren kirchlichen Komfortzonen und auf den Katholiken zugehen und, also für mich jetzt, als freikirchlich geprägter, nachfragen, okay, warum betet ihr den Rosenkranz und wieso sagt ihr, gegrüßet seist du Maria, verstehe ich nicht. Und wenn ich mit jemand rede, dann habe ich eine Beziehung, dann ist dann eine Person, da kann ich nicht einfach sagen, ja, du bist halt bescheuert. Das geht ja nicht. Das geht ganz einfach, wenn man in seiner Komfortzone bleibt und nur mit den Leuten sich umgibt, die alle die gleiche Meinung haben. Das ist ganz einfach zu sagen, die sind alle bescheuert und die haben keine Ahnung, was sie tun und was nicht alles. Das geht in beiden Lagern hin und her. Das können die Katholiken, wenn sie unter sich bleiben, auch machen. Die Freikirchler haben alle eins an der Klatsche, wieder rumspringen und was nicht alles. Aber wenn dann mal dann vor einem steht und man merkt so, wow, hey, der hat echt eine Liebe für Jesus, dann kann man das nicht mehr so einfach sagen. Was ich damit sagen will, ist, sich gegenseitig auf die Füße zu treten, ist normal in Ökumene. So, wenn man so nah zusammen ist, weil man einfach näher an Jesus drankommen will, dann ist es normal, dass man Dinge macht, die den anderen vielleicht ein bisschen verwirren und wohl man vielleicht ein bisschen Anstoß nimmt an dem anderen. Aber das ist normal und das ist auch in Ordnung. Dann ist es halt wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und nachfragen. Eins, was mich richtig berührt hat die letzten Jahre, ist das Beispiel, was Jesus uns in dieser Angelegenheit gibt. Wenn sich jemand irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte aus seiner Komfortzone rausbegeben hat, dann ist es Jesus. Wenn man sich überlegt, wo er davor war, er war in Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist und es war alles einfach perfekt. So. Er hat die Liebe vom Vater gespürt, jede Sekunde. Und über Jahrhunderte, Jahrtausende war er einfach nur in dieser Herrlichkeit des Vaters und hat dort sich gefreut und hat, die haben zusammen Spaß gehabt. Und dann entscheidet er sich zu sagen, nee, ich bleibe hier nicht, sondern ich gehe auf diese Erde, wo es kalt ist und wo Menschen sich hassen und wo es unangenehm ist. Wenn Jesus im Himmel geblieben wäre, um nur dafür zu beten, dass die Menschen errettet werden, wären wir heute immer noch nicht errettet. Das heißt, Gebet ist gut, aber es ist nicht alles. Es braucht auch ein Aufeinanderzugehen. Ich glaube, dass die Motivation dafür im Gebet geweckt wird, aber es braucht dieses Aufeinanderzugehen, was Überwindung braucht. Und ich glaube, Jesus hat sich die Menschen angeschaut und er hatte ein Verlangen danach, eins zu sein mit ihnen. Er hatte echtes Interesse an den Menschen, die er geschaffen hat. Er hatte echtes Interesse daran zu wissen, hey, wie ist es als Mensch? Wie ist es, auf dieser Erde zu leben? Und er hat sich in unsere Situation reinbegeben und hat es nachvollzogen. Alles, was es heißt, ein Baby zu sein, die Windeln von einem Menschen gewickelt zu kriegen als Gott. So. Wie krass hat er sich aus seiner Komfortzone rausgegeben, um uns zu kennen, um uns nah zu sein. Und das ist genau das, wir brauchen ein echtes Interesse aneinander. Das sind zwei Punkte, die ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe. Und der erste Punkt ist, was wir brauchen in der gegenseitigen Begegnung, in der Ökumene, in der Einheit, ist, ich schreibe mal, echtes Interesse. Wir brauchen echtes Interesse aneinander. Man kann Interesse an jemand haben, was sehr oberflächlich ist. So theoretisch kann man immer sagen, ja, ich habe alle Christen lieb und die glauben vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde sie auch ganz toll. Theoretisch ist es ganz einfach, aber praktisch bedeutet es wirklich, sich Menschen zu suchen, die wirklich anders sind, und Beziehungen aufzubauen. Und das Zweite, und ja genau, da glaube ich einfach, dass Jesus genau das dieses echtes Interesse an uns hatte und immer noch hat. Das Zweite ist, es kann nicht beim Interesse bleiben, sondern dann braucht es einen Schritt, Initiative, nenne ich das. Das schreibe ich auch mal hin. Das sind für mich zwei sehr herausfordernde, schreibe ich erstmal. Initiative. Initiative ergreifen ist was zutiefst Unnatürliches für den Menschen, besonders wenn es um ungemütliche Sachen geht. Es ist uns immer lieber, eigentlich sitzen zu bleiben auf der Couch im Entspannungsmodus und nicht auf den anderen zuzugehen. Aber das ist genau das, glaube ich, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Dieses Interesse, was nicht nur da stehen bleibt, davon zu reden, sondern was wirklich Taten folgen lässt, was wirklich sagt, okay, dann lade ich mal meinen Bekannten ein, der anders glaubt als ich und der vieles anders sieht als ich und frag ihn, okay, warum glaubst du das denn? Warum macht ihr das so bei euch in der Kirche? Was es nicht heißt, ist, dass man seine eigenen Überzeugungen aufgibt. Das denken viele, wenn sie das Wort allein Ökumene schon hören, ist es bei vielen Leuten so dieses, oh nein, das heißt irgendwie ein Welt, Religion, alle machen das Gleiche zusammen und wir geben unsere Werte auf. Das ist es aber überhaupt nicht, sondern das heißt nicht, dass man die eigenen, heißt nicht, dass man die eigenen Überzeugungen aufgibt, das heißt nicht, dass man die biblischen Werte, auf denen man seinen eigenen Glauben baut, irgendwie missachten muss oder dass das ganze Ding jetzt eine Einheitsreligion wird, sondern einerseits, dass wir bewusst positiv über andere Leute reden, die anders denken. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl zu sagen, okay, die Leute, zum Beispiel die Katholiken, die uns kritisch gegenüber eingestellt sind, oder da kann ich mich jetzt entweder gehen lassen, einfach sagen, ah, die haben keine Ahnung, was wir machen und da, 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 da. Oder ich kann sagen, wow, was für besondere Menschen, die auch ein Verlangen danach haben, dass die Kirche gesund ist und dass Menschen nicht verletzt werden. Und ich kann bewusst positiv drüber reden. Das heißt übrigens, das Wort, wissen vielleicht manche, das Wort segnen heißt eigentlich positiv reden über jemanden, positiv sich äußern über jemanden. Und das ist manchmal echt nicht einfach, wenn Menschen Dinge glauben, die so anders sind, als was ich glaube. Das heißt auch, dass ich denen erstmal eine positive und eine gute Motivation unterstelle, bevor ich irgendwas anderes weiß. Das heißt, wenn jemand sagt, er findet das Gebetshaus oder mich oder was weiß ich blöd, dann muss ich dem erstmal unterstellen, dass er Gründe dafür hat. Und zwar, die nicht nur selbstbezogen sind, sondern die echt auch wertvoll sind. Und das versuche ich, das ist nicht einfach, aber ich glaube, das brauchen wir als Gebetshausgemeinschaft, als Menschen, die sich nach Einheit in dieser Stadt sehnen, dass wir erstmal einander gute Motivationen unterstellen. Selbst wenn die Handlungen und die Äußerungen vom anderen noch so irgendwie schwierig und unangenehm und falsch aussehen für mich, ist es wichtig, dass wir in unserem Herzen nicht über den anderen im Ärger reden oder auch denken schon. Ich meine, Jesus sagt es relativ klar, so, es geht um unsere Gedanken im Herzen. Was wir da kultivieren, das kommt auch nach außen irgendwann. In längerer Perspektive ist es so, dass wenn wir mal ein Gebäude haben und einen Gebetsraum, wo dann gebetet wird, bei Tag und bei Nacht irgendwann, ist es so, dass dieser Gebetsraum dann neutral bleiben soll. Das heißt, es gibt, eben, wir wissen alle, es gibt diese verschiedenen Sichtweisen von verschiedenen Dingen in den Kirchen. Und alles, was wir in dem Gebetsraum machen wollen, ist, es muss neutral bleiben. Das heißt, wir können jetzt nicht anfangen, hier den Geist der Marienverehrung oder was weiß ich was auszutreiben. Gleichzeitig können wir nicht einen Rosenkranz im Gebetsraum beten. Vielleicht, also, weil wir wollen, dass Menschen mitmachen können bei dem, was wir in dem Gebetsraum machen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Bei uns ist einfach der Punkt der Sache, ist, bei uns ist kein Platz für Propaganda gegen irgendwas anderes. Bei uns ist kein Platz dafür, gegen irgendwas zu reden, was die anderen machen. Wir können alle unsere eigene Meinung haben und zu Hause praktizieren, was wir wollen. Aber wenn wir zusammenkommen, geht es darum, einander zu stärken und aufzubauen und uns um Jesus zu versammeln. Den Leitspruch, den wir da, glaube ich, echt übernehmen können, ist von Zinzendorf, Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Er ist einer so dieser Vorreiter der Einheit unter den Christen, weil er schon 1700, ich weiß es nicht genau, irgendwas, nicht lang nach dem 30-jährigen Krieg, wo sich Katholiken und evangelische oder Protestanten die Köpfe eingehauen haben. Nicht lang danach hat er schon eine Gemeinschaft gebildet von Menschen aus den verschiedenen Lagern und wo sie zusammen gelebt haben, zusammen geglaubt haben und eine riesen Bewegung von Herrnhut da ausgegangen ist. Wie auch immer, so viel dazu, dass er ein Vorreiter ist für uns. Aber er hat gesagt, in den wesentlichen Dingen Einheit, in den nicht so wesentlichen Dingen Weite und in allen Dingen Liebe. Jetzt kann man natürlich diskutieren, okay, was sind wesentliche Dinge, was sind nicht so wesentliche Dinge. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festlegen, dass wesentliche Dinge sind, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn ist und dass er angebetet wird von uns und Anbetung verdient. Die Sache mit der Dreieinigkeit ist so eine Sache, die alle Christen verbindet oder wie werden wir erlöst durch Jesus und durch sein Kreuz, durch seine Gnade. Solche Sachen sind, glaube ich, Dinge, die wirklich fundamental wichtig sind, dass wir da das Gleiche glauben. Dann nicht so wesentliche Dinge, die auch wichtig sind, aber nicht so fundamental, wo wir Weite brauchen, ist Sachen wie das Amtsverständnis. So, woher kriegt jemand die Autorität, das Abendmahl auszugeben? Da gibt es sehr verschiedene Theologien zwischen den verschiedenen Denominationen oder wie ist es mit den Heiligen und wie ist es mit dem Abendmahl? Das sind alles sehr zentrale Sachen vom Glauben, aber nicht in den Sachen müssen wir nicht unbedingt übereinstimmen, um zusammen Jesus anzubeten, um zusammen zu beten. Und wie wir vorher schon gehört haben, ist das gemeinsame Gebet das, wo wir anfangen müssen. Genau. Jetzt will ich zum Abschluss noch kurz einfach sagen, warum ich glaube, dass Landsberg so ein unglaublich cooler Ort und eine tolle Stadt ist, wo um das zu praktizieren, um Einheit auszuprobieren, um aufeinander zuzugehen. Einerseits, wie vorher schon gesagt, glaube ich, dass wir echt von der Geschichte her einfach schon viele Sachen hier hatten, die in die Richtung sich viel aufgebrochen haben. Sachen wie das Stadtgebet, was 14 Jahre lang wirklich das praktiziert hat, ganz praktisch mit den Treffen, wo aus den verschiedenen Denominationen Dinge vorgestellt wurden, Menschen teilgenommen haben. Wir haben wo es raus entstanden ist, dieses Taizé-Gebet, was es immer noch gibt. Wir hatten Church Rocks in den verschiedenen Kirchen, wo Gottesdienste gefeiert wurden mit den verschiedenen Denominationen. Wir haben die letzten Jahre jetzt das Pfingstgebet gehabt in der Klosterkirche, die Pfingstvesper, die schon seit Jahren ökumenisch gemacht wird. Und daher können wir einfach auch, glaube ich, auf eine Geschichte von Gebet für Einheit schon zurückblicken, die echt bedeutsam ist. Und ich glaube auch, dass die Überschaubarkeit der Größe hier in Landsberg, wir haben zwei katholische Pfarreien und eine evangelische, das ist echt überschaubar. Also, wenn man dann nach München, nach Augsburg geht, sieht die Sache anders aus. Da ist es schwierig, mit den Leuten alle wirklich irgendwie Kontakt zu haben. Aber hier ist es echt möglich. Und auch wenn vielleicht da noch ein bisschen Skepsis da ist, ich sehe, wie dass es möglich ist, all diese verschiedenen Leute an einen Tisch zu bringen und zusammen die Einheit in dieser Stadt zu stärken. Und ich finde, das ist begeisternd. Ich finde es so cool, nach Landsberg zu schauen und zu sehen, was da an Potenzial drin steckt. Zu sehen, dass wir da dieses Gebet, was Jesus gebetet hat, echt dem näher kommen können. Und Gebetshaus ist genau deswegen, ist es eins unserer Grundlagen, diese Einheit, weil Gebetshaus dieses Riesenpotenzial hat, Einheit zu fördern und zu katalysieren, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich drauf zu sehen, was noch alles passiert in dieser Stadt. Und auch wenn wir jetzt hier keine große Gruppe sind, darum geht es gar nicht bei Gott. Es geht darum, dass er Menschen findet, die ein Herz haben, was für die gleichen Sachen brennen, für die sein Herz brennt. Und mit den Menschen macht er, was auch immer er machen will. Das gilt, ich sage jetzt nicht, wir sind hier die Einzigen, die für ihn brennen. Es gibt so viele in Landsberg, wo ich so ein Feuer für ihn sehe, in der katholischen Welt, in der evangelischen Welt, die jetzt nicht hier Gebetshaus irgendwie super finden. Aber ich glaube, dass Gott diese ganzen Herzen echt zusammenbringen wird, über früher oder später. Und ich bin begeistert, zu sehen, wie das passiert. Ja, und Jesus, so danken wir dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, wie wir aus unserer Komfortzone rausgehen und auf andere zugehen, mit echtem Interesse, mit echter Initiative. Und ich bete, dass du uns, Heiliger Geist, Strategien schenkst und Ideen schenkst, wie wir in Landsberg die Einheit der Christen noch mehr zu einer Realität, zu einer sichtbaren Realität werden lassen können oder wie du das noch mehr zum Wachsen bringen kannst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ganz persönlich auch überführst, wo wir vielleicht anderen Christen gegenüber noch Vorurteile haben oder Urteile haben, die nicht von dir kommen, die nicht aus deinem Herzen stammen, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du bei uns anfängst, bei jedem Einzelnen, bei mir anfängst, in meinem Herzen, die Dinge rauszureißen, die da nicht reingehören. Und so legen wir dir dieses Projekt Einheit hin, vertrauen, dass du das tust, über kurz oder lang. Amen.